der Hochspannungspodcast der Netz Oberösterreich. Hochspannendes rund um Ihren Stromanschluss.
Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Hochspannungspodcasts. Mein Name ist Wolfgang Denk, ich bin Pressesprecher der Netz Oberösterreich und ich spreche mit Experten über das Hochspannungsnetz und ihre Stromversorgung. Der Hochspannungspodcast ist gemeinsam mit dem Hochspannungsblog jene Plattform, auf der wir über das Stromnetz im Allgemeinen und das Hochspannungsnetz im Besonderen informieren. Von besonderem Interesse sind aber natürlich immer konkrete Projekte, die sich in Vorbereitung oder auch schon in Umsetzung befinden. Wir wollen den Hochspannungspodcast auch regelmäßig dazu verwenden, genau über diese Projekte zu informieren. An dieser Stelle eine Anmerkung: Wir nehmen diese Podcast-Folge im Dezember 2024 auf. Alle Fakten basieren natürlich auf dem bis jetzt vorliegenden Projektstand. Es gibt auch bereits mehrere Folgen des Hochspannungspodcasts, die sich genau mit dem folgenden Projekt befassen, und wir werden die Links dazu in der Beschreibung dieser Episode hinterlegen. Mein heutiger Gast ist Mario Golger von der Austrian Power Grid AG. Er ist beim Übertragungsnetzbetreiber der zuständige Projektleiter für eines der wichtigsten Netzausbauprojekte in Österreich, das Projekt Stromversorgung Zentralraum Oberösterreich. Hier geht es de facto um einen Neubau der Stromversorgung auf der Hoch- und Höchstspannungsebene im Großraum der Landeshauptstadt Linz. Beteiligt an dem Projekt sind neben dem Übertragungsnetzbetreiber APG auch die lokal tätigen Verteilernetzbetreiber, eben die Netz Oberösterreich und die Linznetz. Alle drei Netzbetreiber arbeiten in diesem Großprojekt also zusammen. Hallo Mario, danke, dass du Zeit hast und dass du heute bei uns bist.
Ja, servus Wolfgang, danke für die Einladung. Freut mich, wieder mal bei dir zu sein.
Wir haben ja schon zweimal über das Projekt gesprochen. Einmal die Projektvorstellung und das zweite Mal direkt nach der UVB-Verhandlung. Jetzt ist die UVB-Verhandlung, glaube ich, schon gut eineinhalb Jahre her. Es hat sich relativ viel getan, aber wir haben erst vor kurzem mit dem Bau begonnen. Was war denn der Grund, warum diese Zeit von der UVB-Verhandlung bis jetzt zum Baubeginn so lange gedauert hat?
Ja, es sind, um genau zu sein, Wolfgang, nicht eineinhalb Jahre, sondern eigentlich ziemlich genau zwei. Die UVB-Verhandlung vor der UVB-Behörde vom Land Oberösterreich hat Ende November, Anfang Dezember 2022 stattgefunden. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Es war so, dass wir dann sehr, sehr schnell einen positiven Bescheid bekommen haben von der UVB-Behörde. Das war Ende März 2023. Und es hat aber Einsprüche gegeben, sozusagen. Und damit hat die UVB-Behörde den Akt an das Bundesverwaltungsgericht weitergegeben. Und das Bundesverwaltungsgericht hat uns dann das Erkenntnis im Juni dieses Jahres zukommen lassen. Das war auch der Grund, wieso wir dann erst heuer im Sommer mit einem rechtsgültigen Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichtes zu bauen beginnen konnten.
Jetzt ist es ja so, dass man in dieser Zeit, also quasi von dem Bescheid der UVB-Behörde bis zu diesem rechtsgültigen, bis zur tatsächlichen Rechtsgültigkeit, so quasi in einem, sag ich mal, undefinierten Zustand ein bisschen ist. Für unsere Zuhörenden draußen: Wie ist denn das? Kennen wir während dieser Phase an dem Projekt überhaupt was machen? Sitzen wir da und warten auf den Bescheid des Gerichtes, oder was haben wir da für Möglichkeiten oder für Aufgaben während dieser Zeit?
Genau. Also es ist zum einen einmal so, dass auch nach der UVB-Verhandlung natürlich auch eine Nacharbeit zur UVB-Verhandlung stattgefunden hat. Wir haben ja bei der UVB-Verhandlung, hat sich ja schon abgezeichnet, aus welcher Ecke wahrscheinlich Einsprüche kommen werden. Da sind wir dann auch schon mit unseren Vermutungen richtig gelegen, nachdem diese Einsprüche dann auch aktenkundig waren, sozusagen. Wir haben uns auf diese Einsprüche vorbereitet, weil man natürlich auch dann aufgefordert wird von der Behörde, respektive dann später vom Gericht, das BVBG ist ja keine Behörde, zu den Einwendungen in der einen oder anderen Form Stellung zu nehmen oder sich zu äußern. Das heißt, nach der Verhandlung ist eigentlich vor der Verhandlung, das ist zum einen die UVB-Verhandlung, und dann war es natürlich auch so, es kam ja vor dem Bundesverwaltungsgericht auch zu einer mündlichen Verhandlung, und Auch auf diese mussten wir uns vorbereiten und auch nach dieser hat es eben im Hinblick auf das Erkenntnis im Zusammenhang mit dem Genehmigungsverfahren eine Nacharbeit gegeben. Also was dann weiters ist, also man darf sich das auch nicht so vorstellen, dass man da dann nur rumsitzt und Däumchen dreht und auf die Bescheide oder Erkenntnisse wartet, sondern wir hatten ja durchaus umfangreich vorzubereiten. Es müssen ja für so ein Projekt Beschaffungen aller Art ausgelöst werden. Also nur um kurz zu erwähnen, die Bauaufträge in 2- bis 3-stelligen Millionenbereichen für die verschiedenen Projektkomponenten. Solche Beschaffungsprozesse, also dass man Planung hat in einer Ausschreibungstiefe und dann die Ausschreibung auch mit ihren Fristen, muss man ja berücksichtigen, dann kommen die Angebote rein, die Angebote gehören geprüft, es gehört aufbereitet, löst auch interne Entscheidungsprozesse aus, die wir auch vorbereiten müssen, um das sozusagen, um weiter in den Prozessen vorgehen zu können, das Okay von unseren Führungskräften zu bekommen. Also langweilig ist uns da auf keinen Fall geworden.
Mario, gibt's in dieser Zeit, du hast das jetzt eben erklärt, dass es da Ausschreibungsprozesse gibt, Vorbereitungsarbeiten, gibt's dort in dieser Zeit, wo man noch keine Rechtssicherheit hat, tatsächlich auch Entscheidungen, wo man schon ins Risiko gehen muss, weil man sagt, okay, wir müssen diesen Trafo jetzt bestellen, weil der hat die und die Lieferzeit und dann ist der einfach, wann wir den brauchen in am Ende dieser Lieferzeit und wir den dort in das Umspannwerk einbauen wollen, sonst ist der nicht da. Gibt's da wirklich Gewerke, die man schon dann auch ohne Rechtssicherheit bestellen muss oder in Auftrag geben muss, damit das Projekt dann wirklich auch umgesetzt werden kann?
Ja, Wolfgang, du sprichst da etwas anderes, was tatsächlich im Zentralraumprojekt ein großes Thema war und ist. Die Lieferzeiten natürlich befeuert im wahrsten Sinne des Wortes durch den Ukraine-Krieg und auch durch die vorgelagerte Corona-Pandemie haben sich bei bestimmten Materialien extrem erhöht. Und was beim Zentralraumprojekt ja auch war, dadurch, dass wir sozusagen als Grundlage oder als Basis für die Elektrolichtbogenhochöfen auch in der ersten Inbetriebnahmephase für die Voestalpine dienen, war ja sozusagen ein Teilprojektende sozusagen vorgegeben und da mussten wir zurückrechnen. Und um dieses Projektende halten zu können, mussten wir schon ins Risiko gehen. Auch das waren intern natürlich sehr umfangreiche Prozesse, wo wir auch wieder Rechtsgutachten einholen mussten auf mehreren Ebenen. Natürlich musste da geprüft werden, die redliche Kaufmannschaft, wenn man ohne sozusagen rechtskräftige Bescheide als öffentlicher Auftraggeber Bestellprozesse einleitet, wie es beispielsweise für Trafos oder auch für Leiterseile, also Spezialseile notwendig gewesen ist.
Wärst du da möglich gewesen, jetzt mal im hypothetischen Fall, dass man einen Trafo, Leiterseile oder sonst irgendwas bestellt, ja, das dann in diesem Projekt, aus was für einen Grund auch immer, vielleicht nicht gebraucht hätte, dass man das dann gleichwertig woanders nutzen hätte können, oder ist sowas nicht der Fall?
Doch, das ist der Fall und genau in diese Richtung haben wir auch unsere Entscheidungsanträge bei den Führungskräften auch aufgebaut, um schon darlegen zu können, ob und wie man das bei anderen Projekten dann einsetzen könnte. Das war eigentlich ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, um diese drohenden Sunk-Costs, sagen wir mal, minimieren zu können, um das Risiko minimieren zu können. Deswegen war das für uns sehr wichtig darzustellen, was kann man mit verschiedenen Materialien, Komponenten auch auf anderen Projekten machen, wo wir vielleicht schon Genehmigungen haben oder wo die Genehmigungen schneller kommen würden.
Das ist wahrscheinlich oder wird bei euch auf der Übertragungsnetzbetreiberebene ähnlich funktionieren wie bei uns auf der Verteilernetzbetreiberebene, dass man sehr viele Standardkomponenten hat, die man dann eben standardmäßig einkaufen kann und dort da wieder verwenden kann, auch wenn es vielleicht nicht das ursprüngliche Projekt ist, das sich aus irgendeinem Grund ein bisschen verzögert.
Ich sag mal, das ist sicher so, insbesondere, was ich zuerst erwähnt habe, bei den Trafos, wenn ich jetzt Hochspannungstrafos für die Höchstspannungsebenen 220, 380 kV hernehme, da gibt's nicht unendlich viele Komponenten, und das ist auch für Unternehmen natürlich nicht wünschenswert, da vielen verschiedenen Beinen zu stehen, sondern eine gewisse Gleichförmigkeit da im Hinblick auf Wartung oder Betriebshandbücher, dass man da möglichst gleichförmig auch über einen größeren geografischen Raum agiert, und ist bei uns ziemlich ähnlich, ja.
Jetzt haben wir dieses Erkenntnis, den ersten UVP-Bescheid im Frühjahr 2023 bekommen. Dann ist recht viel Zeit vergangen, und erst im Sommer dieses Jahres haben wir dann wirklich den rechtsgültigen Bescheid gehabt, dass wir das mit der Umsetzung dieses Projektes starten können. Wie lange dauert es denn jetzt auf der Projektebene, dass man von diesem, na, jetzt warten wir mal, in den jetzt geht's los Modus kommt?
Also unsere Abschätzung war, dass wir, wenn wir vor dem Bundesverwaltungsgericht landen, ungefähr ein Jahr brauchen werden, ein knappes Jahr. Es sind dann vom UVB-Bescheid bis zum BVBG-Erkenntnis ein Jahr und 3 Monate geworden. Das heißt, wir waren eigentlich schon mehrere Monate vor dem Erkenntnis, haben wir schon in den Startlöchern geschaut und wollten unbedingt loslegen. Es hat uns dann wirklich nur mehr das Erkenntnis gehindert. Wir haben intern noch die Baubeschlüsse, es war ja auch bei euch als Netzpartner, ihr habt ja das auch intern den Baubeschluss fassen müssen. Wir haben dann wirklich den Baubeschluss vorbereitet, und der ist dann wirklich nach dem Erkenntnis in einer Rekordzeit von 2 Wochen auch gefällt worden, sozusagen, der Baubeschluss. Und dann haben wir eigentlich unmittelbar losgelegt. Im Endeffekt war es so, dass wir so mit vorbereitenden Maßnahmen, das haben wir vorher so abgestimmt gehabt, dass wir auch schon vor dem Baubeschluss loslegen können. Das heißt, das Erkenntnis ist gekommen, und eine Woche später haben wir schon da oder dort erste Zäune aufgestellt oder Baustellen gekennzeichnet. Also wir waren da Gewehr bei Fuß schon seit längerem. Wir haben gewusst, es kann sich nur um wenige Wochen handeln, und dementsprechend waren wir aufgestellt.
Wir haben jetzt quasi ich sage mal ungefähr 3 Monate, was das Erkenntnis vom Obergericht länger dauert hat als erwartet. In Summe reden wir jetzt trotzdem vor 1,5 Jahren ungefähr Verzögerung. Auf der anderen Seite hast du zuerst erwähnt, ja, wir haben einfach Inbetriebnahme von Elektrolichtbögenöfen, wo ein Datum dranhängt. Diese Verzögerung vor den Höchstgerichten, wie wirkt sich das jetzt tatsächlich auf den Bauablauf aus? Gibt es dort Bereiche, wo man sagen, das müssen wir jetzt anders organisieren, damit wir diesen Zeitverlust unter Anführungszeichen wieder aufholen können? Oder war das auch schon in den Plänen drinnen, dass wir dort, sag ich mal, auch zeitlich auf der sicheren Seite sind?
Ja und nein. Also es war so, dass wir im Idealfall hätten wir Ende 2023, Anfang 2024 ein positives Erkenntnis gehabt in unseren ursprünglichen Zeitplänen, wo es ja in erster Linie geht's ja da, was kritisch ist in diesem Bau von Umspannwerken und Leitungsbau, das sind ja diese Abschaltungen. Wir bauen ja mehr oder weniger im Bestand den kompletten Zentralraum mit unseren und euren Leitungen und Umspannwerken um, und das haben wir dann schon uns sehr umfangreich anschauen müssen, wo wir welche Schaltungen dann brauchen und was wir verschieben müssen oder können, und sind dann eigentlich durchaus zum Schluss gekommen, nach Anpassung dieser umfangreichen Abschaltungspläne, dass wir, wenn wir die Dinge und die Aktivitäten richtig schieben, können wir den Termin trotzdem halten mit Ende 2026. Das war aber schon durchaus gefinkelt. Also wenn man die Pläne ausdruckt, und die Schrift kann man da ohne Lupe nicht lesen, dann sind die durchaus raumhoch, solche Ablaufpläne mit an die 1000 Zeilen, mit an die tausende Vorgänge, die da im Zentralraumprojekt abgebildet werden mussten und die wir uns angeschaut haben. Aber Gott sei Dank haben wir Wege gefunden, dass wir trotzdem aus heutiger Sicht den Termin halten können, ja. mit entsprechenden Anpassungen.
Jetzt sind wir dann endlich in diese Umsetzung oder von dieser Abwartephase in die Umsetzungsphase kommen. Ich kann mich erinnern, wir haben aber im Spätsommer dieses Jahres in den Gemeinden draußen noch Bürgerveranstaltungen gemacht, wo wir eben interessierte Bevölkerung informiert haben über das Forum. Du warst ja bei den meisten Bürgerveranstaltungen dabei. Kannst du uns da ein bisschen eine Rückmeldung geben, wie dort die Stimmung war und wie die Bürger das aufgenommen haben, dass da jetzt endlich mit diesem Projekt losgeht?
Ja, sehr gerne, Wolfgang. Insbesondere sind wir in den Gemeinden Kronsdorf und Hagelsberg haben wir eine Veranstaltung gemacht Anfang September und in den Gemeinden St. Florian und Asten, da waren wir in der Gemeinde St. Florian, haben wir ebenfalls eine Veranstaltung gemacht. Eben das sind jene Gemeinden, die am meisten von den ersten Bauabschnitten betroffen sind. Die Stimmung war extrem gut. Das ist sehr gut aufgenommen worden, insbesondere in Durnsal von der Volksschule Kronsdorf. Da hat es uns zeitweise richtig überrollt, muss ich sagen. Also da ist eine Lawine von Menschen gekommen und es haben sich super Gespräche entwickelt. Es hat sich gezeigt, die Leute sind sehr interessiert. Es hat sich dann auch gezeigt, wie sehr Kommunikation und miteinander sprechen, also dass man Unsicherheiten, Ängste jemanden nehmen kann, wie positiv sich das auswirkt. Also das haben wir durchaus als großen Erfolg verbucht. Und eben das Gleiche in St. Florian. Da war jetzt zwar zahlenmäßig, waren da ein bisschen weniger Menschen, die gekommen sind, aber nichtsdestotrotz war das auch sehr positiv. Es hat so jede Gemeinde ihre eigenen speziellen Aspekte von so einem Großprojekt, aber wir haben uns eigentlich da relativ gut verständigen können und sind da sehr positiv daraus hervorgegangen.
Mario, wir haben jetzt die Vorgeschichte noch einmal von der Verhandlung bis zum endgültigen Rechtsbescheid oder Rechtsgültigkeit des Bescheides noch einmal Revue passieren lassen. Wir sind seit einigen Wochen jetzt tatsächlich in der Projektumsetzung. Da gibt es verschiedene Bauabschnitte. Kannst du unsere Zuhörenden vielleicht kurz noch einmal auf Stand bringen, wie sich das Gesamtprojekt dann noch einmal aufgliedert? Wir haben da jetzt insgesamt vier Bauabschnitte. Wir werden in der Beschreibung von dieser Podcast-Folge noch einmal den Link hinterlegen, wo man zur Projektseite kommt, dass man sich das auch auf der Landkarte anschauen kann und dem folgen kann. Aber vielleicht in der Beschreibung des Projektleiters, kannst du uns diese einzelnen Bauabschnitte noch ein bisschen erklären, was wir da alles machen müssen?
Ja, gerne. Es ist so, das Projekt ist, wie schon gesagt, in vier Bauabschnitte unterteilt. Das ergibt sich auch aus dem, wie dieser Versorgungsring aufgebaut ist. Das, was bei uns intern der Bauabschnitt 1 ist, das ist einer, den ich jetzt nicht erwähnt habe bei den Bürgerveranstaltungen, aber dazu komme ich vielleicht auch gleich. Das ist nämlich die Kabelstrecke vom Umspannwerk Bichling. Das ist da bei diesem Gewerbepark Süd in Linz drinnen bis zur Übergabe auf die Freileitung dieser Kabelstrecke in den Traunauern. Das ist dann 2 Kilometer weiter nordwestlich im Bereich der Solar City, da nördlich vom Weichalsee, und ist unser erster Bauabschnitt, den wir vom Sommer 24 bis zum Herbst 2026 errichten werden. Da vielleicht ganz kurz dazu gesagt, wieso haben wir dort noch keine Bürgerinfo-Veranstaltung abgehalten? Wir befinden uns jetzt in der ersten Phase dieses Bauabschnitts, befinden wir uns eigentlich in Bereichen, wo man nicht direkte Betroffenheiten haben, sondern eher in Bereichen sind, wo relativ wenig Menschen, sage ich mal, wohnen. Das ist gleich im Anschluss an das UW Bichling und danach sind wir jetzt bei dem Golfplatz Bichling zugange sozusagen. Und erst im Frühjahr 2025 kommen wir dann in den Bereich der Solar City und in den Bereich des Baikalsees und da ist auch eine nächste Informationsveranstaltung dann angedacht, dass eben nicht so viel Zeit zwischen Infoveranstaltungen und den tatsächlichen Baumaßnahmen vergeht, weil wenn jetzt ein Dreivierteljahr vorher jemanden sagt, pass auf, ich baue in einem Dreivierteljahr dort was, dann hat das unter Umständen schon vergessen oder nicht mehr im Fokus zumindest. Genau, ist für uns ein sehr wichtiger Bauabschnitt. Wie gesagt, zwei Systeme, zwei Kabelsysteme mit 220 kV und ein Kabelsystem mit 110 kV werden dort entlang einer Bestandskabeltrassen neu errichtet und das ist auch für uns als APG und die Linznetzer ein sehr spannender Bauabschnitt. Im zweiten Bauabschnitt, er ist wieder sehr leitungsbaulastig, also freileitungsbaulastig, da fahren wir sozusagen vom Umspannwerk Ernsthofen, das liegt direkt an der Enns, überqueren wir von niederösterreichischer Seite die Enns auf die oberösterreichische Seite und fahren dann über die Gemeindegebiete von Kronsdorf, Hagelsberg, Enns, St. Florian und Asten eben zur Autobahn, wo wir dann an einer Bestandsleitung anschließen und dann geht's auch ins UB Bichling mit dieser Bestandsleitung rein. Da werden ungefähr 15 Kilometer und 45 Masten neu errichtet. Wenn man ganz genau schaut, neben der Autobahn, im Bereich der Autobahnabfahrt Asten St. Florian, kann man schon die Pfahlbohrgeräte, die Fundamente da gerade bohren, für diese Masten schon sehen. Der Errichtungszeitraum dieses zweiten Bauabschnitts ist von 2024 bis Mitte 2026. Und sind wir auch guter Dinge, dass wir das bewerkstelligen können. Der dritte Bauabschnitt ist dann von 27 bis 28. Da gehen wir dann vom Umspannwerk Kronsdorf, das ebenfalls im Moment neu errichtet wird, ist ebenfalls Bestandteil der Zentralraum UVB. Gehen wir vom Umspannwerk Kronsdorf sozusagen in nördliche Richtung, durchqueren wieder Kronsdorf, Hagelsberg, und St. Florian und schließen auch dort in der Nähe von der A1 eine bestehende Leitung an, die dann weiterführt nach Linz-Wegscheid. Und last but not least, das wird extrem spannend und extrem herausfordernd, ist die sogenannte Stadtverbindung, Bauabschnitt 4. Da bauen wir zwischen den Umspannwerken Linz-Wegscheid im Westen von Linz und den Umspannwerk Hütte Süd, was am Werksgelände der Föstalpine liegt, bauen wir eine Vierfachleitung und der Errichtungszeitraum ist aus heutiger Sicht 2029 bis 2030. Was ich jetzt nicht erwähnt habe bei den ganzen Bauabschnitten, weil sich das teilweise überschneidet, respektive über die Bauabschnitte drüber geht, sind die umfangreichen Demontagen. Wir demontieren 60 Kilometer Leitungen, alte Leitungen und das ist bei allen vier Bauabschnitten integraler Projektbestandteil und ist auch das, das erwähne ich auch deswegen, weil es auch durchaus das ist, was den Mehrwert dieses Versorgungsringes auch darstellt, mitunter, dass wir da auch durchaus was rückbauen.
Vielleicht darf ich da gleich aus der Sicht des Verteilernetzbetreibers noch anschließen. Wir haben natürlich das ein ähnliches Thema im Bereich der Mittelspannungsleitungen. Also wir werden dort das Netz Oberösterreich ebenfalls an Teil der bestehenden Mittelspannungsfreileitungen rückbauen und durch Erdkabel ersetzen. Einfach, dass man dort im Zuge dieses Projektes eben auch das Mittelspannungsnetz ertüchtigen und dort da gewisse Reserven für die Zukunft schaffen. Aber das ist jetzt nur unser Part gewesen.
Ja, nein, aber das ist ein gutes Stichwort. Danke dir, Wolfgang, weil in dem Zusammenhang sind vielleicht jetzt auch nochmal bei den Bauabschnitten, aber jetzt ein bisschen stiefmütterlich behandelt, die Umspannwerke. Neben den großen Umspannwerken, die fürs Höchstspannungsnetz maßgeblich sind, also Kronsdorf, Wegscheid und Bichling, die in der Zentralraum-UVB angegriffen werden, gibt es dann auch noch Arbeiten an den Umspannwerken Ernsthofen und Hütte der APG, aber auch die Umspannwerke von euch, von den Verteilnetzbetreibern, die wir in der Zentralraum-UVB angreifen, eben wegen diesen Teilnetzbildungen, die eben so wichtig sein für die Versorgung, dass dann wirklich der Strom auch in den Haushalten landet und in den Betrieben dort, wo er letztendlich hingehört. In dem Zusammenhang auch erwähnt, wir bauen auch schon sehr fleißig bei einem Umspannwerk von euch, das Uwe Dillisburg, da geht's schon ziemlich rund, also befindet sich auch schon auf Hochtouren die Baumaßnahme, und das nur als ein Beispiel genannt von den 5 Umspannwerken der Verteilnetzbetreiber, die man da eben für diese Teilnetzbildungen ebenfalls umbauen muss.
Genau, für alle unsere Zuhörenden, die sich jetzt für dieses Projekt ein bisschen interessieren, wir haben auf dem Hochspannungsblock natürlich aktuelle Informationen und Bildmaterial von dieser Baustelle vom Uwe Tillisburg. Also dort, wie gesagt, wird schon gebaut, kann man auf dem Hochspannungsblock auch schon nachlesen, und gibt für Interessierte dort zu diesem Projekt natürlich Informationen. Wir haben jetzt das Zentralraumprojekt schon seit einigen Jahren, ich sage mal, in Entwicklung. Natürlich wird man bei solchen Projekten immer gefragt, was kostet sowas? Wir brauchen das auch für unsere internen Budgetplanungen. Kannst du uns vielleicht ein bisschen einen Einblick geben, wie funktioniert denn dieser Kostenfindungsplan, ja, wann man denn oder zu was für einem Zeitpunkt man denn dann wirklich von erwartbaren Kosten redet, mit denen man budgetieren kann, und wo liegen wir denn jetzt, was wird denn das Projekt in Wirklichkeit kosten jetzt?
Ja, ich habe gewusst, Wolfgang, du wirst mich mit der Frage nicht verschonen. Leider können die Zuseher jetzt nicht sehen, wie wir beide grinsen. Aber es ist einfach so, so ein Projekt ist nicht von heute auf morgen entwickelt. Letztendlich plant man das Zentralraumprojekt schon seit mindestens 2 Jahrzehnten, von den ersten Ideen mit den Vorbereitungen zur UVE hat man 2017 begonnen, und wenn man so ein Riesenprojekt zu projektieren beginnt, geht man mal von Planungswerten aus. Das berechnet man natürlich so genau wie möglich, aber es ist grob, man kann sich da auch nur an historischen Werten orientieren, an Werten, die man vielleicht von Projekten hat, die im Moment gerade in der Pipeline sind oder die in der Umsetzung sind, und man muss dann, sage ich mal, in die Zukunft Prognosen abgeben, was nicht immer einfach ist. Daher reden wir da auch eigentlich von Planungswerten oder von Schätzkosten und nicht wirklich von Kosten, weil Kosten haben wir, wenn wir projektieren, bis auf die Kosten für die eigentliche Planung, ja, noch keine. Man geht da immer mehr in die Tiefe, und wenn man dann die ersten Angebote der Firmen oder der Dienstleister oder der Lieferanten am Tisch hat, dann kann man sich natürlich in eine immer genauere Abschätzung dieser Werte begeben. Bis man eben wirkliche Vergabewerte hat, bis dann Aufträge vergeben sein, das ist dann wirklich auch erst, sage ich mal, kurz vor Baubeginn. Wenn man eben die großen Aufträge vergibt, dann hat man Vergabewerte, dann weiß man, das wird's kosten. Da stehen dann auch Gleitungswerte oder Klauseln zur Gleitung drin, und dann kann man das eben immer besser abschätzen. Es ist so, aus heutiger Sicht investieren wir 3 Projektpartner in das Projekt sichere Stromversorgung Zentralraum Oberösterreich, die Linznetz, die Netz Oberösterreich und die APG ungefähr 800 Millionen Euro, alle 3 aus heutiger Sicht. Dazu muss man sagen, jetzt haben wir 2024, das Projekt Ende 2030, 2031 aus heutiger Sicht, das ist immer noch 7 Jahre weg, also auch da muss man sagen, aus heutiger Sicht arbeiten wir da durchaus schon mit belastbaren Werten, aber wir haben auch hier noch nicht für alle Komponenten die Vergaben getätigt. Und wenn man sich auch anschaut, was sich allgemein bei den Preisen tut, nicht nur bei jetzt im Baugewerbe und Baunebengewerbe, es trifft uns ja alle im täglichen Leben. Wir haben ja gesehen, was nach Corona und damit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges passiert ist. Es hat ja Preissteigerungen gegeben, die wir uns in den schlimmsten Albträumen nicht erwartet hätten.
Ja, Maria, super. Ich sag danke für diese wirklich umfangreiche Darstellung von dem Projekt, wo wir jetzt wirklich ins Umsetzen kommen. Das hat die Podcast-Folge hat ein bisschen länger gedauert, als wir unsere normalen Podcast-Folgen einfach dem geschuldet, weil das Projekt da wirklich auch relativ umfangreich ist, und weil wir jetzt eine sehr lange Wartephase gehabt haben, bis wir wieder über was Konkretes reden können. Ich glaube, die nächste Einladung in den Hochspannungspodcast wird jetzt nicht so lange dauern. Ich glaube, dass wir da sehr bald im nächsten Jahr uns bald einmal wiederhören werden. Und ich sage auf jeden Fall jetzt schon mal danke, dass du da warst, und hoffe, dass du auch gern wiederkommst.
Ja, da bedanke ich mich jetzt schon für die Einladung, und zu dem, dass es länger gedauert hat, eine kleine Sache bei unseren Reportings gegenüber dem Vorstand, das heißt bei uns Lenkungsausschuss, da bin auch ich der ganz oft überzieht, und ich habe dann dem Vorstand schon einmal gesagt, ich bin wieder Gottschalk, ich überziehe immer, also von dem her entschuldige bitte, und auch ich hoffe, die Hörer werden es mir nachsehen. Ich glaube, es ist ein Projekt, über das es ganz, ganz viel zu berichten gibt, und es macht uns auch eine Freude zu berichten und es hier zu erzählen, weil wir wissen, dass wir da was Gescheites machen. Ich bedanke mich in dem Sinn für die Einladung und ich freue mich aufs nächste Mal.
Wunderbar, danke.
Der Hochspannungspodcast ist der regelmäßige Podcast der Netz Oberösterreich zu interessanten Themen rund um das Hochspannungsnetz. Alle Folgen zum Nachhören finden Sie auf hochspannungspodcast.at. Nachlesen können Sie die Informationen aus diesem Podcast und noch viel mehr unter hochspannungsblog.at/podcast. Verpassen Sie keine neue Folge. Folgen Sie uns und abonnieren Sie diesen Podcast. Sie finden uns bei Apple Podcasts, Spotify oder Google Podcasts und natürlich in der Podcast-App Ihrer Wahl. Hat Ihnen diese Folge gefallen? Haben Sie was dazugelernt? Lassen Sie es uns wissen und hinterlassen Sie uns eine Bewertung. Haben Sie Fragen? Wollen Sie Informationen zu bestimmten Themen? Nutzen Sie dazu das Online-Formular auf fragen.hochspannungspodcast.at. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.